Deutschlandfunk Nova. Update mit Ilka Knigge.
Sie kommt doch, die 35-Stunden-Woche für Lokführer. Und was auch wieder kommt, Züge. Bahn und GDL, die haben es geschafft, zu einem Tarifabschluss zu kommen. Und von GDL-Chef Weselski gibt es heute sogar eine Entschuldigung.
Wir bedauern, dass die Fahrgäste durch unsere Streiks und auch die letzten Wellenstreiks derartig in Anspruch genommen worden sind. Aber wir erklären hier und heute, diese Auseinandersetzung hätte weder in der Länge noch in der Härte sein müssen.
Entschuldigung mit Seitenhieb vielleicht auch. Wir gucken uns das Ergebnis der Tarifverhandlungen hier im Podcast genauer an. Außerdem Thema bei uns Fake-Shops bei Amazon und wie ihr sie erkennt und Putins Propaganda. Erst hat er ja behauptet, für den Anschlag bei Moskau mit fast 140 Toten sei die Ukraine verantwortlich. Heute dann benennt er doch radikale Islamisten als Täter, will aber von seiner Version, die Ukraine stecke mit drin, nicht so richtig abweichen.
Ich glaube, es geht vor allem darum, dass Putin nicht eingestehen möchte, dass Russland sein jahrzehntelanges riesiges Problem mit dem islamistischen Terror nicht in den Griff kriegt.
Was bezweckt Russlands Präsident mit seinen Behauptungen? Das schauen wir uns hier im Update-Podcast genauer an. Heute ist der 26. März. Mein Name ist Ilka Knigge und ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit, egal wann ihr uns hört.
Deutschlandfunk Nova.
Wir haben nach langem Ringen und einem schwierigen Tarifkonflikt eine Lösung gefunden und mit der GDL vor wenigen Stunden die Verträge unterzeichnet.
Bahnvorstand Martin Seiler hat es heute verkündet. Der neue Tarifvertrag zwischen Deutscher Bahn und Lokführergewerkschaft GDL steht. Das sind super Nachrichten für alle, die regelmäßig Bahn fahren. Es war ja schon ein ziemliches Chaos in den letzten Monaten. 6 Streiks seit November. Und damit ist jetzt erstmal Schluss. Seit gestern Abend ist es diese Info raus. Heute haben beide Tarifpartner die Details präsentiert. Raphael Krämer aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Inwieweit hat sich denn die GDL da durchgesetzt?
Ja, ganz gut kann man sagen. Die Lokführergewerkschaft gilt tatsächlich als der Gewinner des Tarifstreits, denn sie hat sich mit ihrer Kernforderung durchgesetzt, mit einer 35-Stunden-Woche für alle im Schichtdienst, ohne dass beim Geld gekürzt wird. Und darauf hatte die Gewerkschaft ja noch beharrt, als Anfang des Monats ja es schon fast mal eine Lösung gegeben hatte. Da lag ja schon ein Vorschlag auf dem Tisch, diese Wochenarbeitszeit von aktuell 38 auf zumindest 36 Stunden zu senken. Das war dann damals schon als Erfolg der Gewerkschaft gesehen worden. Nur GDL-Chef Klaus Weselski, dem war das nicht genug, der hat weiter auf die 35 Stunden gepocht und die am Ende jetzt auch durchgesetzt.
Die Bahn hat ja lange gesagt, so eine 35-Stunden-Woche, die geht bei uns nicht. Dafür haben wir viel zu wenig Personal und es findet sich auch kein neues. Wie geht denn die Bahn jetzt dann damit um?
Ja, die 35-Stunden-Woche, die kommt jetzt ja nicht sofort, sondern in Stufen bis 2029. Und es soll etwas geben, was die Bahn Optionsmodell nennt. Damit ist gemeint, die 35-Stunden-Woche ist keine Pflicht, sondern das Personal kann am Ende auch freiwillig mehr arbeiten, wenn es will. Bis zu 40 Stunden pro Woche sollen dann möglich bleiben. Und am Ende soll es für jede Stunde extra prozentual etwas mehr Geld geben. Die Bahn spricht von einer innovativen und modernen Lösung. Die Wochenarbeitszeit ist übrigens aber auch nicht das einzige Ergebnis der Tarifverhandlungen. Es gibt noch eine Inflationsausgleichsprämie für die Lokführer von knapp 3.000 Euro und noch eine Lohnerhöhung in 2 Stufen.
Ich würde sagen, das klingt so, als hätte GDL-Chef Weselski was zu feiern.
Ja, das tut er tatsächlich nicht so wirklich, zumindest nicht öffentlich. Er sieht seine Gewerkschaft zwar als Gewinner des Tarifkonflikts, er war aber heute eher weiter im Kampfmodus, weil er eben doch nicht alles erreicht hat, was er wollte. Was Weselski offenbar fehlt, ist, dass die Gewerkschaft ihren Einfluss im Bahnkonzern ausbauen konnte.
Das Schlechteste, was wir als Kompromiss in dieser Tarifrunde zugestehen mussten, ist, dass wir noch keinen Tarifvertrag für die Infrastrukturmitarbeiterinnen und Mitarbeiter abschließen konnten.
Ja, der Hintergrund ist nämlich dieser GDL-Tarifvertrag. Der gilt nur in Anführungsstrichen in 18 Betrieben der Deutschen Bahn. Insgesamt gibt es im Bahnkonzern aber rund 300 Betriebe. Und das mündet in Weselskis Forderung, die Bahn wolle 10.000 Beschäftigten das Ergebnis der Tarifverhandlungen verweigern. Das hat den Hintergrund, dass es ja bei der Bahn noch eine größere Konkurrenzgewerkschaft gibt, die mehr Einfluss hat. Und das lässt Weselski alles nicht so richtig gelten und wirft der Bahn vor, die aktuelle Rechtslage dazu, Zitat, tendenziös gegen seine GDL einzusetzen. Und Weselski hat auch gesagt, dieser aktuelle Tarifkonflikt, der sei zwar beigelegt, die Auseinandersetzung mit der Bahn aber noch lange nicht zu Ende.
Jetzt muss man aber mal dazu sagen, zumindest Weselski selbst wird ja nicht weiter kämpfen, weil er in den Ruhestand geht. Wenn er das Tarifergebnis nicht gut findet, wie finden es denn andere, also aus Politik, aus Wirtschaft?
Ja, da ist allgemein die Erleichterung groß, kann man sagen, dass dieser lange Streit endlich gelöst ist. Gerade jetzt, wo das Osterwochenende ansteht, das betonen zum Beispiel der Fahrgastverband Pro Bahn und auch Verkehrsminister Volker Wissing ist zufrieden. Vom Münchner IFO-Institut kommt sogar Lob für das flexible Wochenstundenmodell. Und die FDP hat nochmal klargemacht, dass ihr das alles zu bunt war, was da in den letzten Wochen bei der Bahn passiert ist. Sie kündigte nochmal an, das Streikrecht verändern zu wollen. Und die wichtigste Nachricht aus Sicht aller Bahnfahrenden dürfte aber heute sein. Zumindest was die GDL angeht, herrscht jetzt erstmal rund 2 Jahre Friedenspflicht. Das heißt, die nächsten Streiks der Lokführer, die könnte es frühestens wieder im März 2026 geben. Kleiner Wermutstropfen allerdings, in gut einem Jahr könnte die Bahngewerkschaft EVG wieder zu Streiks aufrufen.
Also ist dann vielleicht wieder nach dem Streik, vor dem Streik. Bahn- und Lokführergewerkschaft haben sich aber heute in ihrem neuen Tarifvertrag erstmal geeinigt, haben den unterschrieben und damit sind die Monate mit Lokführerstreiks vorerst vorbei. Raphael Krämer hatte für euch die Infos. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nun war es doch der IS. Nach dem brutalen Terrorangriff in Moskau mit fast 140 Toten sagt Russlands Präsident Putin jetzt, radikale Islamisten sind dafür verantwortlich. Trotzdem zeigt er aber weiterhin auf die Ukraine, die er mal wieder als Neonazi-Regime bezeichnet hat.
Alle 4 direkten Täter des Terroranschlags, all diejenigen, die Menschen erschossen und getötet haben, wurden gefunden und festgenommen. Sie versuchten zu fliehen und bewegten sich in Richtung Ukraine, wo nach vorläufigen Angaben ein Fenster für sie von ukrainischer Seite vorbereitet wurde, um die Staatsgrenze zu überqueren.
Erst war die Ukraine also verantwortlich, jetzt der IS und die Ukraine. Was steckt hinter diesen Behauptungen und an wen richtet sich der Präsident? Fragen an unsere Osteuropa-Expertin Sabine Adler. Sabine, Putin hat eine kurze Rede gehalten. Mehrmals hat er da die These mit der ukrainischen Unterstützung der Terroristen wiederholt. Legt er irgendwelche Belege für seine Behauptungen vor?
Nicht den geringsten, er sagt es einfach. Und der Chef des russischen Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew, das ist übrigens ein ganz enger Freund von Wladimir Putin, der hat auch gerade auf die Frage nach den Verantwortlichen, IS oder Ukraine, mal ebenso hingeworfen, natürlich die Ukraine. Und weder Patruschew noch Putin können irgendeinen Beweis liefern. Und es stellt sich zum Beispiel eine ganz wichtige Frage. Diese Tatverdächtigen sollen ja bei Bryansk gefasst worden sein. Bryansk ist eine russische Stadt, aber die liegt näher an der belarussischen Grenze als an der ukrainischen Grenze. Und es ist völlig unklar, ob zum Beispiel diese Tatverdächtigen, die geflohen sind in dem Auto, selbst dorthin gefahren sind oder dorthin gebracht worden sind. Denn das Exilmedium Medusa hat Hinweise, dass die Verdächtigen an einem anderen Ort gefoltert worden sind, als sie festgenommen wurden. Also da ist alles unklar.
Was bezwecken Putin und auch andere denn dann damit? Also sind das Signale nach innen oder nach außen?
Ich glaube, es geht vor allem darum, dass Putin nicht eingestehen möchte, dass Russland sein jahrzehntelanges riesiges Problem mit dem islamistischen Terror nicht in den Griff kriegt. Und das ist eine wirkliche reale Gefahr, denn es gab in der Vergangenheit ja wirklich viele Terroranschläge. Und jetzt dieser eben auch wieder ein islamistischer Anschlag. Das ist eine reale Gefahr. Und die hat man aus dem Blick verloren wegen des komplett anlasslosen Krieges, den Russland gegen die Ukraine angezettelt hat. Und das ist natürlich eine sehr, sehr unangenehme Tatsache und heißt ja auch für die Menschen im Land, möglicherweise sind die Sicherheitsorgane überfordert, weil alle in Krieg eingespannt und eben nicht mehr aufmerksam genug, was im eigenen Land vor sich geht. Denn es war völlig klar, die bewaffneten Organe haben nichts gewusst. trotz der Warnungen, trotz 20.000 Kameras allein in Moskau. Mhm. Und es war ja auch ganz merkwürdig, dass zum Beispiel die Nationalgarde, die ganz in der Nähe von dieser Konzerthalle stationiert ist, erst mit einer Stunde Verspätung am Tatort war. Also da stellen sich wirklich jede Menge Fragen. Und insgesamt sehen die Sicherheitskräfte wirklich nicht gut aus.
Jetzt hast du eben schon die Bilder angesprochen von diesen offensichtlich gefolterten Verdächtigen. Das also auch ein Signal?
Ja, das ist unbedingt ein Signal. Das ist ein Signal der Entschlossenheit, der Stärke und auch ein Signal, dass man mit Attentätern verfahren kann, wie man möchte. Das hat zu einer ziemlichen Diskussion geführt in Russland. Es gab die Menschenrechtskommissarin Tatjana Moskalkova, die gesagt hat, das geht nicht, das ist unakzeptabel, unzulässig. Folter gegen Häftlinge und Anklage, das können wir nicht durchlassen. Aber zum Beispiel Peskov, das ist der Sprecher von Wladimir Putin, Dmitri Peskov, der hat gestern gesagt, nein, also das Kommentare zu Folter lasse ich ja vollkommen unbeantwortet, solche Fragen beantworte ich nicht. Aber die RT-Fernsehchefin, das ist Margareta Simonyan, das ist nun wirklich eine der übelsten Propagandistinnen des Landes, die schrieb folgenden Satz: Wenn ich sehe, wie sich die Verdächtigen vor Gericht zusammenkauern und sogar dieses Ohr, es geht da um dieses abgeschnittene Ohr, das angeblich jemand essen sollte, also dieser verletzte Mensch, dann fühlt sich Margareta Simonyan außerordentlich zufrieden. Und ich finde, was darin wirklich sehr zum Ausdruck kommt, ist auch diese Brutalisierung der russischen Gesellschaft, die mit dem Krieg gegen die Ukraine noch mal ganz stark zugenommen hat.
Für uns klingt dieses Hin und Her, was Putin da jetzt auch gerade macht bezüglich des Anschlags und der dafür Verantwortlichen, ja völlig unglaubwürdig. Wie sieht das denn in Russland aus? Also glaubt man ihm seine Erzählungen einer ukrainischen Beteiligung?
Es hängt ganz, ganz stark davon ab, wie die Propaganda diese ganze Geschichte weitererzählt. Es war klar ganz zu Anfang, das lässt sich nicht aufrechterhalten, denn es gab einfach viel zu viele Indizien dafür. Es gab ja zum Beispiel Bekennerschreiben, Bekundungen vom Islamischen Staat, von den Islamisten selbst. Es gibt auch ein Video, das einer der Attentäter selber aufgenommen hat in der Konzerthalle. Und das ließ sich dann ja wirklich nicht mehr länger leugnen. Aber am Ende ist es immer wichtig, worauf sich sozusagen die russische Propaganda einschießt, möchte ich geradezu sagen. Denn es ist vollkommen klar, dass wenn diese ukrainische Spur im Gedächtnis bleiben soll, dann wird die jetzt in nächster Zeit immer wieder und so lange wiederholt, bis man das Gefühl hat in diesem Medienapparat des Kreml, dass es jetzt reicht, dass die Menschen damit irgendwie genug gefüttert worden sind, dass sie es vielleicht nicht glauben, aber darauf kommt es nicht an, dass das jetzt die Lesart ist. Mhm. Und man setzt sich da auch wirklich mit einer ziemlichen Chuzpe über solche Widersprüche hinweg und man verkauft sein eigenes Volk auch wirklich richtig für dumm.
Sagt Sabine Adler, unsere Osteuropa-Expertin. Wir haben darüber gesprochen, welche Taktik Russlands Präsident Putin gerade verfolgt, wenn er den Anschlag bei Moskau unbedingt mit der Ukraine in Verbindung bringen will. Danke fürs Gespräch.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mag ein Pulli für 15 statt 80 Euro oder so eine originale elektrische Zahnbürste für 18 statt 80 Euro? Beim Online-Shopping? Da kommt man ja manchmal über so Angebote, da denkt man sich, nee, also irgendwie, das ist doch, so gut kann das doch auch gar nicht sein. Gibt's auch beim bekanntesten Online-Händler der Welt, bei Amazon. Aber wie das so ist, wenn etwas so scheint, als wäre es zu schön, um wahr zu sein, dann ist das manchmal auch eben einfach nicht wahr. Und auch so ist das bei Amazon. Der Konzern, der hat massiv mit Fake-Produkten auf seiner Seite zu tun und hat jetzt dazu einen neuen Bericht vorgelegt. Justus Wolters aus dem Deutschlandfunk Nova-Team, wie groß ist denn das Problem für Amazon?
Riesig groß, würde ich mal so aus meiner Perspektive sagen. Also laut dem Bericht hat Amazon allein im vergangenen Jahr rund 7 Millionen gefälschte Produkte erkannt und aus dem Verkehr gezogen. Dazu sind sie gegen 21.000 AnbieterInnen wegen Fake-Produkten vorgegangen. Und in etwa 700.000 Fällen hat Amazon nach eigenen Angaben Versuche vereitelt, bei denen vermeintliche BetrügerInnen sich so Verkaufsaccounts erstellen wollten.
Toll, das klingt so, als wäre Amazon jetzt der gute Ritter, der glorreich gegen die bösen Betrugsbanden in die Schlacht zieht und dann auch noch gewinnt. Aber lass uns mal ehrlich drauf gucken, diese Fake-Produkte, das Problem ist doch nicht neu.
Nee, es gibt es im Grunde schon genauso lange, wie es Amazon selbst gibt. Und das liegt am Modell der Plattform selbst. Also Amazon macht ja, also ist externen AnbieterInnen möglich, ihre Produkte auch über Amazon zu verkaufen,
genau,
über ihren Marketplace. Hier gibt es aber halt auch einen Interessenkonflikt. Einerseits gibt ja Amazon vor, gegen Fake-Produkte vorzugehen. Andererseits verdienen sie aber auch an den Käufen und Verkäufen genau solcher Produkte mit. Und KritikerInnen meinen schon lange, dass Amazon einfach die Beschränkungen hier noch weiter hochfahren müsste.
Viele von uns bestellen ja sicherlich selber ab und zu mal bei Amazon. Du hast ein paar Tricks zusammengetragen, wie man erkennen kann, dass es sich um ein gefälschtes Produkt handelt.
Ja, also als erstes kann man sich erstmal die Fotos anschauen. Passt das Produkt darauf zur Beschreibung oder gibt es auch da schon Widersprüche?
Manchmal ist es total banal, oder?
Ja. Komplett, ja. Aber also es kann auch noch komplexer werden. Nämlich zum Beispiel die Beschreibung selbst kann auch Aufschluss über die mögliche Fakeness geben, sagt Annalena Marx von der Verbraucherzentrale Brandenburg.
Es gibt durchaus Produktbeschreibungen, bei denen man schon sehen kann, da sind sehr, sehr viele Rechtschreibfehler drin. Das passt vielleicht dann auch in einzelnen Absätzen gar nicht zu dem Produkt, um das es eigentlich geht. Das sind natürlich alles so Punkte, bei denen dann auch die Alarmglocken schrillen sollten.
Genau, sind jetzt erstmal die naheliegenden Sachen.
Wenn man sich unsicher ist, dann scrollt man ja auch gerne mal so runter zu den Rezensionen, ne? Kann man da noch sagen, ja, wenn es viele gute sind, dann ist das ein Indiz, dass auch die Seite gut ist?
Ich dachte schon ein bisschen, aber man kann sich leider nicht mehr drauf verlassen, sagt Annalena Marx.
Also wenn ich in die Bewertungen schaue und es sind ausschließlich positive Bewertungen, da gibt es gar niemanden, den irgendwas mal dran gestört hat. Es sind vielleicht auch sehr kurze Bewertungen, die überschwänglich, aber kurz klingen. Ja, dann ist das sowas, wo ich auch mal vorsichtig sein sollte und nochmal überlegen muss, klingt das für mich jetzt glaubhaft, was ich da lese?
Also viel und auch viel gut heißt leider nicht automatisch vertrauenswürdig. Mittlerweile kaufen Online-Händler nämlich im großen Stil solche 5-Sterne-Bewertungen von echten KundInnen, indem sie denen dann im Gegenzug das Produkt kostenfrei zur Verfügung stellen.
Wir können schon mal festhalten, wir müssen da wirklich sehr genau hingucken, ne? Gibt es noch irgendeine Garantie, um zu erkennen, dass es sich um Anbieter von Fake-Produkten handelt? So eine, weißt du, 100%-Chance?
Nee, leider nicht. Also wir Kundinnen und Kunden müssen da echt ein bisschen Detektivarbeit betreiben und so Indizien zusammentragen. Dabei hilft zum Beispiel, sich auch nochmal so die Händlerseite genauer anzuschauen, so das Impressum, gibt es die angegebene Adresse tatsächlich, und eine gute und schnelle Möglichkeit ist einfach mal Suchmaschinen nutzen.
Also den Anbieter selbst einfach einmal diesen Namen in die Suchmaschine einzugeben, vielleicht mal noch mit Kritik oder Fake Shop oder ähnlichem die Suche zu verbinden, das kann einen natürlich auch schon zu bereits vorhandener Kritik führen. Und umgekehrt, wenn man dort jetzt aber nicht direkt was findet in der Suchmaschine, dann heißt das halt leider auch nicht, dass auf jeden Fall alles in Ordnung ist.
Worauf man unbedingt achten sollte, ist, dass man immer über die Amazon-Plattform selbst bezahlt. Also wenn Händler auf ihre eigene Seite umleiten wollen, dann so für die Zahlung, dann kommt man im Zweifel nicht mehr so leicht an das Geld ran, wenn es einmal weg ist. Bleibt man auf der Amazon-Seite selbst, dann stehen die Chancen ganz gut, auch da nochmal dran zu kommen, wenn man da Fake-Ware erwischt hat.
Der Online-Händler Amazon, der hat ein großes Problem mit Unternehmen, die auf der Plattform Fake-Produkte anbieten. Wie wir selbst vermeiden können, auf sowas reinzufallen, hat euch Justus Wolters erzählt. Danke dir.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Völkermörderische Gewalt gegen das palästinensische Volk. Das wirft UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese Israel vor. Albanese hat einen Bericht im Auftrag des UN-Menschenrechtsrats erstellt und der wird gerade heftig diskutiert. Israel weist die Vorwürfe zurück und spricht von einer Schande für den Menschenrechtsrat. Und wir wollen das Ganze hier mal einordnen, zusammen mit unserem Korrespondenten Clemens Fehrenkotte. Clemens, mal im Detail, was steht in dem Bericht?
Das ist ein Bericht, 23 Seiten, der kann sich jeder online auch anschauen. Und im Wesentlichen belegt sie dort aus ihrer Sicht, dass Israel mit der Kriegsführung im Gazastreifen einen Völkermord verüben würde. Und dann geht sie im Einzelnen auf die jeweiligen Absichten ein. Sie sagt aber unter anderem, Israels Handlungen würden von einer völkermörderischen Logik angetrieben. Und zudem gäbe es den integralen Bestandteil des israelischen Siedlerkolonialprojekts in Palästina, ich zitiere jetzt mal. Von daher hat sie also letztendlich gefordert, dass es eine Einstellung der Waffenlieferungen an Israel gäbe und darüber hinaus, dass also auch Schadensersatz für die Palästinenserinnen und Palästinenser im Gazastreifen geleistet werden sollte von Israel. Das sind im Wesentlichen die Hauptpunkte.
Mhm. Ich habe schon gesagt, von Israel gibt es scharfe Kritik an dem Bericht. Es gibt aber auch Kritik an der Person Francesca Albanese. Was sind denn da die Vorwürfe?
Also zum einen ist die italienische Juristin dort für die israelische Regierung und auch die Vorgängerregierung buchstäblich eine Art rotes Tuch. Mhm. Sie hat 2014 sich ebenfalls auch schon mal zu den Themen geäußert und dabei unter anderem unterstellt, es gäbe eine jüdische Lobby in den Vereinigten Staaten. Mhm. Und zudem gäbe es auch in Europa, und dies würde einen Großteil der Verhaltensmuster der europäischen Staaten erklären, gäbe es in Europa eine Art von Schuldgefühl aufgrund des Holocaust. Das bezieht sich in erster Linie natürlich auf Deutschland. Das jedenfalls war so in Anführungsstrichen das Entree. Sie ist dann, wie alle ihre Vorgänger, gewählt worden 2022 und dann hat sie unmittelbar nach Kriegsbeginn, nach dem Terrorüberfall der Hamas vom 7. Oktober, eine Woche später bereits den ersten Bericht veröffentlicht, der hatte eine ähnliche Tonart. Mhm. Und jetzt also die zweite.
Albanese arbeitet zwar im Auftrag des UN-Menschenrechtsrats, aber sie spricht ja nicht für die Vereinten Nationen, das müssen wir mal dazu sagen. Welchen Einfluss kann denn ihr Bericht trotzdem haben?
Diese Art von Veröffentlichung ist regelmäßig. Die wird auch abverlangt von dem Menschenrechtsrat. Sie hat zum Teil eine politische Wirkung. Wir haben es heute gesehen, werden es in den nächsten Tagen auch sehen. Aber ob sie originär einen Einfluss hat auf das Handeln der Akteure, kann bezweifelt werden.
Der Vorwurf des Völkermords, der ist ja nicht neu. Ende Januar hat sich ja der Internationale Gerichtshof schon damit beschäftigt, weil Südafrika geklagt hatte. Das Gericht hat ja damals zwar nicht gefordert, dass der Krieg sofort enden muss, aber hat eben Israel aufgefordert, sich an Regeln zu halten und einen Völkermord zu verhindern. Fragt man sich, kann denn so ein Vorwurf überhaupt geklärt werden? Das ist ja sehr komplex.
Ja, es gibt zumindest die Bemühungen und es gab sie auch mal, jetzt wenn man mal fernab von Nahost schaut, es gab sie sehr wohl auch erfolgreich im ehemaligen Jugoslawien. Dort wurden Kriegsverbrechen vor dem Internationalen Gerichtshof auch aufgeklärt. Das ist schon möglich, sehr, sehr mühsam und geht zum Teil in Jahre hinweg. Das Urteil übrigens, was du angesprochen hast, die Klage von Südafrika, die wurde ja dann verhandelt, gab es Anhörungen, mehrtägige Anhörungen dort von den Juristen jeweils. Dies ist ein Ergebnis, das Ende dieses Monats zu erwarten ist. Mhm. Und dort könnte es ein Urteil geben.
Clemens Fehrenkotte, unser Korrespondent für die Region, war das. Wir haben über den Vorwurf des Völkermords gesprochen, den UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese in einem neuen Bericht gegen Israel erhebt. Danke dir fürs Gespräch.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn heute Abend die deutsche Fußballelf der Männer gegen die Niederlande ein Tor schießt, dann klingt das im Stadion so. Kernkraft 400 von Zombie Nation. Das ist die aktuelle Torhymne der Nationalelf. Aber manche wünschen sich gerade eine andere. Und zwar die hier. Major Tom von Peter Schilling. Ist schon über 40 Jahre alt, dieser Song. Die Petition dazu hat bis jetzt über 65.000 Unterschriften bekommen. Aber wäre Major Tom überhaupt wirklich so eine geeignete Torhymne? Die Frage klärt Deutschlandfunk Nova-Reporter Jan Dahlmann für uns.
Es gibt die verschiedensten Torhymnen. Manche mit Text, manche mit Bezug zur Stadt oder zum Verein. Und manche, ja, die scheppern einfach nur. Wie bei Borussia Mönchengladbach zum Beispiel. Die halten es einfach mit Scooter. Ja, also das macht mit Sicherheit Spaß, döp, 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 bei einem entscheidenden Tor zu schreien. Aber genauso Spaß macht's, was mit ein bisschen mehr Text zu haben. Wie in Köln zum Beispiel. Köln! Ja, auch das geht natürlich ganz gut über die Lippen. Und das ist ja das Wichtigste. Also, dass es die Fans direkt, ohne viel zu überlegen, mitsingen, mitschreien, mitfeiern können, findet auch Arndt Zeigler.
Ja, eine gute Torhymne braucht natürlich Mitsingpotenzial, braucht eine gewisse Vertrautheit. Also es kann nicht schaden, wenn es eine Melodie ist, die man schon im Kopf hat und die man nicht erst aufwendig beim vierten oder fünften Tor dann drin hat.
Und Arndt Zeigler muss es ja wissen. Er ist nicht nur Fußballexperte und Moderator der Fernsehsendung Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs, sondern auch Stadionsprecher in Bremen. Hier läuft, vielleicht hat man es erkannt, I'm Gonna Be von den Proclaimers. Auch nicht schlecht. Arndt Zeigler sagt, eine gute Torhymne unterstützt uns beim Jubeln.
Und das ist, glaube ich, auch das psychologisch Interessante, dass eigentlich die Torhymne ja in dem Moment kommt, wo man selbst eigentlich auch nur schreien möchte und jubeln. Und das muss halt zusammenpassen. Also der Moment, wo man normalerweise eigentlich nicht daran denkt, jetzt einen Text mitzusingen, sondern wo man sich auch gern mal gehen lässt, wenn ein Tor fällt. Und dann eine Musik, die dazu passt, das ist halt wirklich die Kunst.
Aber kann Major Tom das? Also catchy ist der Song auf jeden Fall. Klar, der knallt jetzt vielleicht nicht so wie Scooter oder Zombie Nation, aber muss ja auch nicht unbedingt. Das Gute ist, wir können uns einfach mal so in etwa anhören, wie das klingen könnte. Denn beim Eishockey bei Adler Mannheim, da wird Major Tom schon seit vielen Jahren vor dem Spiel gesungen. Also den Praxistest besteht Major Tom auf jeden Fall. Mitsingen geht definitiv. Und auch textlich passt der Song perfekt, findet Arndt Zeigler.
Völlig losgelöst ist natürlich sehr kompatibel mit dem Gefühl, was man selbst hat, wenn die eigene Mannschaft ein Tor geschossen hat. Dann springt man in die Luft und ist völlig losgelöst eigentlich. Also textlich passt es und ich kann mir ehrlich gesagt auch jetzt schon keine bessere Lösung mehr vorstellen.
Also ihn muss niemand mehr überzeugen. Und auch der Künstler selbst, Peter Schilling, hat schon gesagt, er wird sich da sehr drüber freuen. Mehr als 40 Jahre, nachdem Major Tom ein Riesenhit war. Und alle, die die Petition bis jetzt unterschrieben haben, die sowieso.
Das ist schon eine Nummer. Jan Dahlmann hat für euch berichtet über gute Torhymnen, was die so ausmacht.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.